Sorry, dass ich dir das gleich so sagen muss. Niemand interessiert sich für deine Lösungen und Angebote. Außer es gelingt dir, diese mit den Kaufmotiven deiner potenziellen Kundinnen und Kunden zu verknüpfen. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und in dieser Folge, wir gehen ja gerade den ganzen Verkaufsprozess durch in jeder einzelnen Folge, übergebe ich wieder mein Mic an den Kim und stehe Rede und Antwort. Herzlich willkommen, Kim. Ich bin schon gespannt, was du diesmal vorbereitet hast.
Hi, Tarek. Ja, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Und wenn du hier das erste Mal in so ein Format reinhörst, dann lass dir gesagt sein, der Kim und ich, wir produzieren zusammen auch unglaublich viele Videos für Kunden, in denen wir auch Verkaufsgespräche exemplarisch zeigen. Und eine Sache hat noch nie geklappt, dass Kim und ich uns wirklich abstimmen. Kim spielt immer den Kunden, wo er Bock drauf hat, und ich verkaufe dem halt dann auch so, wie ich Bock drauf habe. Und genauso wird dieser Podcast laufen. Also lass dich überraschen, ich lasse es auch.
Ja, und damit lass uns direkt reinstarten in den Bereich Möglichkeiten zeigen. Und in dieser Phase vom Verkaufsprozess, da sind wir jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir haben am Anfang viel uns angeschaut, wie bauen wir Sympathie und Vertrauen auf? Wie finden wir die wirklichen Bedürfnisse des Kunden raus mit einer gescheiten Bedarfsanalyse? Und jetzt sind wir am Thema, jetzt wollen wir den Kunden für unsere Lösung begeistern. Was ist denn für dich das Hauptziel in dieser Phase, Tarek?
Also erstmal vernünftig in diese Phase zu kommen, weil du hast es gerade so schön eingeordnet in den Gesamtverkaufsprozess. Also wenn man diese Phasen sich anschaut, na, ich brauche erstmal einen Termin, dann muss ich irgendwie Vertrauen aufbauen, dann finden, was ist denn das Richtige für meinen potenziellen Kunden, die Kundin, oder gegebenenfalls auch mal einen Bedarf wecken. Und an irgendeiner Stelle wird ja auch dann die Frage kommen, ja, und wie sieht denn die Lösung aus? Und die Lösung muss schlussendlich die logische Konsequenz sein aus den Phasen davor. Und das Ziel dieser Phase ist, dass ich meine Lösung, mein Angebot, mein Produkt so präsentiere, dass so dieses Gefühl von haben wollen entsteht. Also am besten ist so, was muss ich denn jetzt tun, damit wir das machen können? Oder was machen wir als nächstes? Oder wie komme ich da ran? Oder Herr Abodela, lassen Sie uns auch Leger mit Köpfen machen. Also wenn dann der Kunde schon ganz deutlich Kaufsignale zeigt, dann habe ich eine Lösung sehr, sehr gut präsentiert. Das ist so das Ziel aus dieser Phase.
Ja, vielen Dank. Und bevor wir jetzt da reinsteigen, wie gelingt es mir denn, dass genau das passiert, dass der Kunde Sogwirkung hat, also dass der Kunde sagt, ich möchte das haben, ich möchte die Lösung haben? Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Kaufsignale. Woran erkenne ich denn als Verkäufer, Verkäuferin, dass mein Kunde jetzt Kaufsignale sendet, was mir auch wieder ein Zeichen gibt, jetzt wäre ein guter Punkt, die Lösung dafür zu präsentieren?
Ja, also Kaufsignale, ich glaube, da könnten wir einen ganzen eigenen Podcast drüber machen. Es gibt ja verbale Kaufsignale und nonverbale Kaufsignale, also typische Kaufsignale. Was kostet mich das? Also die Frage nach dem Preis ist ein Kaufsignal. Übrigens, der Einwand, boah, ist doch ganz schön teuer, ist auch ein Kaufsignal. Mein Gegenüber hat ja dann nicht gesagt, den Käse braucht ja kein Mensch, sondern wenn jemand sagt, boah, das ist ganz schön teuer, was können wir da noch am Preis machen oder wie und was? Dann, also niemand verhandelt einfach des Verhandelns wegen, außer es im Urlaub auf dem Bazar und macht es halt aus Spaß an der Freude. Ansonsten verhandelst du ja nur dann, wenn du etwas haben möchtest. Also zumindest in meiner Welt. Ich hätte jetzt keine Zeit, einfach aus Spaß irgendwie was zu verhandeln. Einfach so, hey, was machen wir denn heute? Na, verhandeln. Na gut, die Verhandlungstrainer, die jetzt hier zuhören, natürlich, verhandeln ist auch so ein Hobby. Besser ist natürlich, wenn es ja zielgerichtet ist. Das ist mal ein Kaufsignal für mich. Jegliche Art von Detailfragen. Ja, also zur Beschaffenheit eines Produktes, zu einer Lösung oder auch zur Zeitschiene ist so ein Kaufsignal.
Und jetzt könnte ich mir vorstellen, das fragen sich natürlich viele, okay, jetzt habe ich so ein paar Kaufsignale erkannt. Wie verwerte ich die denn jetzt? Also nehmen wir ein Beispiel, vielleicht gerade das, weil ich glaube, das ist eines der spannendsten. Wenn der Kunde sagt, ist ja ganz schön teuer. Was mache ich denn jetzt, um das gut zu verwerten?
Ja, vielleicht noch einen Schritt zurück, weil ich habe ja vorher, sonst fragt jetzt hat er von verbalen und nonverbalen gesprochen, jetzt hat er kein einziges nonverbales gesagt. Also ein typisches nonverbales Kaufsignal ist für mich, wenn Leute nach Dingen greifen. Also wenn du zum Beispiel beim Juwelier dir Schmuckstücke anschaust oder eine schöne Uhr, Ja, manche sind ja ganz fies, die arbeiten da mit diesem idiomotorischen Reflex. Wenn du dir sagst, boah, die ist ja ganz schön teuer, dann ziehen die eine von den Uhren oder ein Schmuckstück ein bisschen weiter zurück, wenn da so drei nebeneinander liegen. Und manche Menschen tun so aus Reflex, greifen die hin und ziehen die wieder in die Reihe. Dann weißt du, okay, der will es haben. Das wäre auch so ein nonverbales Kaufsignal. Ja, da gibt's ganz viele. Du bringst mich gerade auf eine Idee, Kim. Vielleicht können wir mal zum Thema Kaufsignale uns auch nochmal eingehend unterhalten. Wie verwerte ich so ein Kaufsignal? Also immer dann, wenn ein Kunde eine Frage stellt, wie auch immer. Ich hatte das letztens auch so eine Gesprächssimulation. Da habe ich gesprüht vor Kaufsignalen. Also dann habe ich gesagt, ach, das ist ja toll, dass Sie das so visualisieren. Das hat der Wettbewerber ja gar nicht gemacht. Der hat mir das einfach nur so ausgerechnet. Und dann einfach mal sagen, aha, okay, denn ist Ihnen ist ja so wichtig, dass Sie auch sehen, was Sie nachher kaufen. Ah ja, ja, weil dann hole ich mir halt so ein Ja ab, so eine Zustimmung und mein Gegenüber fühlt sich eben auch verstanden. Das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Also Kaufsignale anzusprechen oder wenn jemand sagt, ja, wissen Sie, wir müssen es halt auch so machen, dass die Firma das nachher auch weiter verwerten kann, wenn das Training vorbei ist, bei uns zum Beispiel. Okay, das heißt also, Ihnen sind Maßnahmen zur Transfersicherung, dass das Wissen nicht nur Wissen bleibt, sondern in der Firma auch aktiv umgesetzt werden kann, wichtig. Und wenn die dann Ja sagen, dann könnte ich sogar sagen, okay, könnten Sie sich denn vorstellen, dass wir Ihre Führungskräfte hier integrieren, damit die das weiter nachhalten können? Ah, wie stellen Sie sich das vor? Und dann passiert sogar Folgendes, dann wird manchmal aus einer kleineren Anfrage eine größere, weil wir natürlich hier noch die Führungskräfte integrieren. Und jetzt ist eine Sache ganz wichtig, Up- und Cross-Selling hat nie einen Selbstzweck. Natürlich mache ich dadurch mehr Umsatz und es ist gut für mein Business. Wenn ich das nur des Umsatzes wegen oder um mein Business voranzubringen mache, ist es halt eine einseitige Geschichte und nicht in der Kundenorientierung in Richtung Kunde gedacht und wird dann eher nur kurzfristig zum Erfolg führen. Also darum ist es auch immer wichtig, wenn die Intention ist, ich mache das Leben meines Gegenübers ein klein wenig besser, dann passt.
Ja. Also wieder Thema Haltung, mit welcher Haltung bin ich überhaupt in dem Gespräch? Und was ist meine Intention für meine Kundinnen und Kunden? Und einen ganz wichtigen Punkt, den ich jetzt hier rausziehe schon mal, wenn Kaufsignale kommen, erstmal eine Rückkopplungsschleife fahren, also nochmal zu verbalisieren, was habe ich verstanden von dir, lieber Kunde, und dann auch Möglichkeiten aufzeigen, wie kann sowas gelingen? Die Ziele, die der Kunde zum Beispiel, das Thema Nachhaltigkeit, was du gerade angesprochen hast.
Ah ja, klar, dass wir auch aus dieser Interpretiernummer rauskommen. Weil ganz oft interpretiere ich ja, oder auch, es gibt ja nicht nur Kaufsignale, es gibt ja auch Einwandsignale. Und auch im Bereich der Mimik, also der Mikroexpressionen, ja, dann zieht jemand so ein bisschen die Augenbrauen zusammen und dann frage ich mich, boah, ist der jetzt gerade skeptisch? Das könnte ja ein Einwandsignal sein. Könnte es aber auch nicht. Könnte ja auch heißen, dass derjenige sich einfach konzentriert oder gerade geblendet wird, weil er gegenüber dem Fenster sitzt, whatever. Um eben nicht nur im Raum der Interpretation unterwegs zu sein, müsste ich mal eine Frage stellen. Ja. Wir sagen ja auch immer wenn ich etwas sage, stelle ich eine Frage. Das hilft ja schon mal, ein bisschen on track zu sein. Weil dann merke ich irgendwas, vielleicht der Kunde ist ein bisschen skeptisch und ich merke das so unterschwellig. Oder ich denke, ich merke es. Lass es uns mal so ausdrücken. Und ich spreche es einfach nicht an. Mhm. Dann bleibt es auch immer ungewiss, warum habe ich vielleicht den Deal nicht bekommen. Wenn ich den Mut habe, weil wir haben ja die Angst vor Ablehnung. Und dann sagt man immer den Leuten, ja, ich muss ja mutig sein, um das mal anzusprechen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es immer Mut braucht. Ich glaube, es braucht manchmal Vertrauen. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das macht mutig. Also je mehr du dir selber vertraust, desto mutiger wirst du ja auch. Und darum üben wir das ja auch so intensiv. Und ich sage immer, du kannst ja auch im Alltag, du kannst in deiner Beziehung, du kannst mit Freunden, wenn du irgendwas siehst und wahrnimmst. Wenn du dir einfach angewöhnst, wenn du was wahrnimmst, es anzusprechen. Also ich würde jetzt nicht sagen, Kim, ich habe gesehen, einer deiner Mundwinkel hat gezuckt. Was heißt denn das? Ab dann wirst du dann Mr. Pokerface sein.
Dann hole ich meine Sonnenbrille raus.
Gut, es hilft bei den Mundwinkeln halt nicht so viel. Wobei ich weiß ja nicht, wie groß deine Brillengläser sind. Ich habe ja einen sehr kleinen Kopf. Wenn ich diese Riesenbrillen aufsetze, dann sieht man gar nichts mehr von meinem Gesicht. Aber wenn du eher was sagst, so, Kim, ich habe das Gefühl, du bist noch nicht ganz bei mir oder was in der Richtung, dann gebe ich ja meinem Gegenüber Raum und die Chance, weil ich es wirklich verstehen will. Wenn ich das natürlich nur wieder aus der Haltung, du sagst es ja immer so schön, der Manipulation heraus mache, dann bringt's nicht, weil Menschen spüren das früher oder später.
Ja. Also auch so mit Resonanzaussagen, was du gerade angesprochen hast, zu arbeiten, dass man einfach Dinge mal anspricht, weil Ich habe da immer diesen Spruch, wenn alles auf dem Tisch liegt oder wenn die Sau auf dem Tisch liegt, ja, wenn alle auch möglichen Einwände oder wenn jemand noch skeptisch ist, ja, ganz wichtig, dass es da liegt, dann können wir drüber sprechen und auch die beste Lösung finden. Solange das lieber nicht angesprochen wird, weil wir vielleicht Angst haben, oh, dann könnte der Kunde abspringen, das führt meistens eher dazu, dass am Ende nicht klappt und wir haben da ein paar Chancen liegen lassen.
Ja, man sagt ja so schön, put the fish on the table. Also über was reden wir hier? Du kennst das bestimmt auch, wenn Leute dich anrufen und dir was verkaufen wollen, da wird immer rumgeeiert. Und ich frage dann manchmal auch so nett, ja, was wollen Sie mir denn verkaufen? Und dann, ja, nee, ich verkaufe Ihnen gar nichts. Dann sage ich, ah, was machen Sie dann? Ja, ich berate Sie. Dann sage ich, ja, das ist ja spannend. Über was beraten Sie mich denn? Ah, okay. Also wollen Sie mir eine Beratung verkaufen? Nein, nein, ich bin kein Verkäufer. Dann denke ich, also jetzt verstehe ich es nicht. Also schenken wollen Sie mir Beratung nicht. Verkaufen auch nicht. Ja, was wollen Sie denn dann? Ja, ich bin ja Berater und kein Verkäufer. Dann sage ich, also ich glaube, Sie sind verwirrt. Rufen Sie wieder an, wenn Sie wissen, was Sie wollen. Wenn ich jemand schon die Brücke baue, dahingehend, dass ich sage, hey, was wollen Sie mir denn Schönes verkaufen? Das heißt ja schon, ich bin offen. Aber die Leute halt manchmal nicht klar sagen. Also es gibt ja sogar Telefonleitfäden, in denen wir sagen, hallo, das ist ein Akquiseanruf. Ja, um einfach gleich mal zu sagen, was Phase ist.
Ja, also auch Klarheit schaffen, ne? Weil es ist klar, dass wir jetzt nicht nur unterwegs sind, um irgendwelche neuen Kontakte zu knüpfen, sondern es geht ja darum, auch Dinge zu verkaufen, wenn es Sinn ergibt für den anderen. Das hatten wir ja schon in den vorigen Folgen, das sind wir wieder beim Thema Einstellung, Haltung. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, jetzt haben wir mal wirklich so ein bisschen tougheres Kaufsignal. Also ein Kunde sagt jetzt, boah, Herr Bolela, das ist ja ganz schön teuer, was Sie haben. Wie gehst du denn damit um?
Wenn du mich das persönlich fragst, Kim, weißt du, ich bin ja auch ein kleiner Frechdachs. Also ich weiß nicht, also als ich angefangen habe mit Verkaufen, da war ich ja echt ein kleiner Wildfang. Ich glaube, für meinen damaligen Mentor, und das ist total dämlich grundsätzlich, weil ich wollte ihn schon ewig mal in den Podcast reinholen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal, das nehme ich zum Anlass, weil, ja, schreib's auf. Ich glaube, der hat lustige Sachen mit mir erlebt und es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du mit sowas umgehst. Es ist ganz schön teuer. Also ich freue mich grundsätzlich, weil ich denke, naja, er hat ja nicht gesagt, dass er es nicht braucht. Und manchmal sage ich auch, das heißt, sie hätten es gern. Mhm. Also ich verwerte das Kaufsignal. Und dann sagen die, ja, ja, schon, aber doch nicht zu dem Preis. Also es ist nicht so, weißt du, das ist nicht so in vielen Verkaufstrainings. Ja, und da hat er gesagt, ja, stimmt, da haben sie mich. Und da hat er gekauft. Das kommt dann aus dem Bereich der Mythen und Märchen. Also realistischer ist die, also habe ich auch schon erlebt, realistischer ist die Antwort, ja, aber nicht zu dem Preis. Das Schöne an der Situation ist, jetzt hat mein Gegenüber ja schon mal ja zum Preis gesagt. Mhm. Und dann kannst du auf viele Arten weitermachen. Dann sage ich, mal abgesehen vom Preis, warum wollen sie es denn machen? Oder was motiviert sie denn da dran? Und. Und dann fühlst du ein bisschen die eine Seite. Ich sage, jeder Mensch hat im Kopf so eine biochemische Balkenwaage, die ihm hilft, Entscheidungen zu treffen. Und irgendwann muss ich ja abwägen, mache ich es oder mache ich es nicht. Und ich möchte die Seite, mache ich, halt ein bisschen beschweren. Und die Seite, auf der Dinge dagegen sprechen, die möchte ich ein bisschen erleichtern. Und viel besser belade ich die Seite mit, will ich machen, dahingehend, wenn jemand selber Argumente liefert. Das andere ist, manchmal ignoriere ich es auch einfach.
Okay.
Ja, jemand sagt, ja, das ist ganz schön teuer. Und dann frage ich zum Beispiel, ja, wann soll es denn starten? Mhm. Weißt du, für eine Verhandlung brauchst du ja immer zwei Leute. Einer, der nach einem Rabatt fragt oder da was machen möchte und einer, der mitmacht. Darum, ich wurde erst letztens wegen einem Verhandlungstraining gefragt, dann sage ich, ich glaube, ich bin nicht der Richtige für so krass methodisches Verhandeln, ich bin einfach viel zu frech. Für mich ist es viel zu sehr Spiel. Ja, und natürlich helfen wir den Leuten auch mit Methoden, aber es gibt Menschen, die das natürlich sehr, sehr detaillierter mit Strategien und machen. Natürlich planen wir sowas auch. Und gleichzeitig finde ich es ja auch albern, die Preise irgendwie höher zu machen, dass man nachher ein bisschen runtergehen kann.
Ja.
Also da gibt es andere. Ich glaube, die Haltung ist hierhinter wieder richtig und wichtig. Na, also keine Leistung, eine Gegenleistung. Also wenn jemand Nachlass von mir möchte, dann darf er mir auch was geben. Mehr Menge, anderen Produktbereich. Das ist einfach eine Haltungsfrage für mich an der Stelle. Eine andere Geschichte ist, ich hab auch mal jemanden gesagt, der sagte, ja, ganz schön teuer. Und dann sage ich, ja, stimmt. Das muss man sich leisten können und gönnen wollen.
Auch schön, okay. Ja,
wobei, Achtung, ich muss ja hier ein bisschen einen Disclaimer, also eine Warnung aussprechen. Das ging bei den Kollegen nur, die waren sehr, sehr statusgetrieben und haben erstmal ganz arg angegeben, mit was sie alles können, was sie alles haben und wie erfolgreich sie sind. Und darum konnte ich da das Spiel, den Ball ein bisschen härter zurückspielen. Wenn du das einfach als platten Spruch verwendest, dann geht er nur eins, nämlich schief.
Ja.
Und aus dem Grund ist erstmal eine Sache ganz wichtig zu vermeiden. Wenn du so ein Kaufsignal kriegst und erst dann rechtfertigst, warum der Preis, also deine Dienstleistung oder dein Produkt den Preis wert ist, dann bist du eben in der Rechtfertigung. Das ist Käse. Hm. Das heißt, das sollte dir vorher gelingen, die ganze Argumentation. Also davor ist es eine Begründung, das mögen Menschen. Danach ist eine Rechtfertigung, kommt nicht so gut an. Und darum verstehe ich es erstmal als Kaufsignal, dass es jemand haben möchte. Und dann kläre ich halt, wie er es haben möchte und wie es möglich werden kann. Und rechtfertige meinen Preis nie.
Ja, auch nochmal ein schöner Grundsatz. Nicht in die Rechtfertigung gehen, weil dann hat es ja auch wieder was mit der inneren Haltung zu tun, dass wir selber unsicher möglicherweise sind, was unseren Preis angeht.
Ja, und wenn du in die Rechtfertigung gehst, zeigt dir das eins, du hast davor deinen Job nicht richtig gut gemacht. Und es gibt ja auch Leute, ich glaube, das darf man auch lernen, jeder guter Kaufmann, jede gute Kauffrau wird versuchen, ihren Preis zu optimieren. Darum ist es total legitim, dass jemand nach einem Rabatt fragt und dass jemand auch mit dir ins Rennen geht. Ich möchte es mal so sagen, ja, dass es gibt Leute, die fühlen sich persönlich angefasst, dadurch, dass jemand nach einem Rabatt fragt. Das ist wie eine persönliche Kränkung, die da stattfindet. Und als beleidigte Leberwurst verhandelt sich halt einfach schlecht. Und es gibt ja Einkäufer, die drehen mit dir 2, 3 und 4 Runden, in denen sie sehr, sehr hart verhandeln, dich auch verunsichern. Und sobald du emotional getriggert wirst, das ist ein häufiges Thema, was wir diskutieren, Menschen, die emotional getriggert sind, die verhandeln einfach auch nicht mehr gut. Ja, ich kenne jemanden, der sagt immer, wenn die Emotion kommt, dann geht der Verstand.
Ja, schönes Bild. Also ich glaube, kennt jeder, egal ob es jetzt in Verhandlungen ist oder auch mal in Streitigkeiten oder so, da sagen wir dann oft Dinge, die nicht ganz so durchdacht sind und im Nachhinein nicht unbedingt hilfreich waren für ein gutes Gespräch.
Ja, weil du das gerade ansprichst, ne? Im Privaten. Man kennt sich lange, ja, ist in Beziehungen schon ewig lang zusammen und man weiß genau, man hört was und weiß genau, wenn ich das jetzt sage, das ist so push the red button und dann ist Eskalation vorprogrammiert und ein Bruchteil einer Sekunde später hört man sich das sagen und denkt so, Fehler. Und das kann dir natürlich auch in Verhandlungen passieren. Wenn dir das immer wieder passiert, dann hast du da auf jeden Fall Entwicklungsbedarf. Mhm. Und dann solltest du schauen, ja. Also, dass du das auch mal trainierst und auch mal reflektierst, was sind deine Verhandlungsmotive. Also, gerade bei sowas mit Kaufsignalen, auch mal was offensiv anzusprechen. Mhm. Und dann kommen wir, glaube ich, wieder auf das Thema zurück, Möglichkeiten zeigen. Ist ja auch immer wichtig, mal zu prüfen, wie ist denn auch meine Art zu verhandeln. Zum Beispiel jemand, der sehr hohen Wert auf Harmonie hat. Mhm. Boah, ich möchte niemandem zu nahe treten, ich möchte eine Beziehung nicht gefährden, spricht vielleicht auch manchmal Dinge nicht an. Oder in unserem Bereich, Beratung, Training und so weiter, machen wir manchmal Sachen, wo wir denken, ach, eigentlich sind die nicht sinnvoll. Und dann traut man sich möglicherweise nicht, das anzusprechen. Darum ist bei uns eine Regel immer zum Besten des Kunden und der Kundin. Wir sagen halt immer auch, was wir denken und was aus unserer Erfahrung ist. Das stößt nicht immer auf Gegenliebe, wenn wir mal sagen, ach, das glauben wir, ist nicht so sinnvoll. Und gleichzeitig darf sich ja jeder auch wieder fürs andere entscheiden. Ja, ich spanne den Bogen nochmal zurück zur Verhandlung. Jeder darf verhandeln, jeder darf nach einem Rabatt fragen und jeder darf einen Rabatt auch ablehnen. Beide Seiten müssen mit den Konsequenzen leben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundlage für solche Verhandlungssituationen. Und ich meine ja, diese Verhandlungssituation ist ja auch ein Kaufsignal. Ich glaube, so sind wir da hingekommen.
Ja, und also auch da, wir könnten wahrscheinlich wieder nur einen Podcast rund ums Thema Verhandeln machen und was es da noch alles für Tipps und Tricks gibt, wie man da vorgehen kann und auf was es da alles ankommt.
Kim, da lade ich mal jemand ein, der das sehr strukturiert macht und nicht so crazy ist wie ich, weil man muss ja, also wie meine ich das mit crazy? Ich muss ja nur mich selber verantworten. Wenn ich den Deal verhaue, wenn du zum Beispiel für ein Projekt von uns verhandelst, dann musst du ja spätestens mit mir irgendwann mal drüber sprechen. Dann
muss ich mit dir auch verhandeln.
Da musst du mit mir auch verhandeln, dass du das verhandelt hast, ja. Wenn ich das selber mache für mich, dann muss ich morgens halt in den Spiegel gucken können. Ja. Und ich glaube, die Situation ist halt da manchmal nicht vergleichbar. Ich glaube, die Situation muss immer sein, wenn ich irgendwo im Vertrieb angestellt bin, ich habe da eine Aufgabe und ich denke, oh Gott, das ist ein ganz, ganz wichtiger Kunde. Und ich müsste mit jemandem, der diesen Kunden vielleicht auch verantwortet, mich nachher rechtfertigen, warum das da irgendwie so kolossal schiefgelaufen ist, dann ist es vielleicht nochmal ein anderes Szenario. Mhm. Ja, darum sage ich das immer, dass ich da vielleicht nicht das beste Vorbild bin. Weil für mich ist es ja auch, und das liegt vielleicht auch in der Kultur, ich bin ja zur Hälfte Ägypter. Und das merkt man, das ist ja echt ein kultureller Unterschied. Verhandlung ist ja für einige Kulturen echt Spaß. Mhm. So, oh, Verhandlung, juhu. Und für manche ist es richtig Stress. Ja, und die finden es ganz merkwürdig und so unangenehm. Und das sind gerade, wenn so zwei Kulturen, also gerade im interkulturellen Kontext aufeinanderprallen, das führt manchmal zu sehr interessanten Situationen.
Auch da könnten wir wahrscheinlich nochmal ganz viel über interkulturelle Themen und so weiter, was das dann wieder für Verhandlungen bedeutet. Ich fand gerade dieses Bild schön, was du aufgemalt hast mit der Balkenwaage. So, dass die Kunden, ja, und das kennt man ja von sich selber auch, wenn wir eigene Kaufentscheidungen treffen, dann überlegt man sich immer, welchen Nutzen bringt mir das Ganze und was darf ich dafür investieren? Und was hast du denn für Tipps, dass vielleicht gar nicht solche Einwände kommen von Kunden oder Kaufsignale in Form von Einwänden. Wie schaffe ich es denn, meine Produkte, meine Dienstleistungen so zu präsentieren, dass im besten Fall ja die Balkenwaage auf der Seite Nutzen beim Kunden schon sehr gut gefüllt ist?
Ja, also auch mal die Art, wie wir über Dinge sprechen. Allein wie Firmenkundenpräsentationen oder Angebotspräsentationen aufgebaut sind. Im Bereich Möglichkeiten zeigen. Da bin ich manchmal ein bisschen erstaunt, weil ganz oft fangen Präsentationen damit an, wer wir sind. Und dann, warum wir so großartig sind. Und dann geht's weiter, haben wir schon erwähnt, dass wir die Coolsten sind. Wir sind übrigens auch wirklich die Coolsten, schaut mal her. Haben wir schon gesagt, wir sind die Geilsten. Und übrigens, wir sind wirklich großartig. Und damit fängt es meistens an. Also es fängt mit dem Dienstleister, mit der Dienstleisterin an. Und da denke ich mir immer, verkehrte Welt. Und da gibt es ja auch genug Autoren. Also ich bin ein großer Fan von Simon Sinek. Always start with a why. Also fang immer mit dem Warum an. Und der hatte diesen Golden Circle gemacht. Ne? Why, how, what. Und wir nutzen ja so ein ähnliches Prinzip. Wir sagen immer, wenn wir in so einem Vierklang arbeiten, beginne erstmal mit den gemeinsamen Wirklichkeiten. Und zwar, was ist die Wirklichkeit deines Gegenübers? Mhm. Dann, was ist die logische Konsequenz daraus? Also was bedeutet das? Wie wäre es denn, wenn es ideal wäre? Was ist ein Zielbild? Und erst dann, als logische Konsequenz daraus, kommt die eigene Lösung. Und dann darfst du auch bei der eigenen Lösung sagen, hey, das ist übrigens kein Experiment, schau mal, wir sind hier prämiert, wir haben das gemacht, diese Projekte gemacht. Und dann kommt immer der Beweis. Ja, so machst du ja auch eine Kunden-Nutzen-Argumentation. Du erklärst, was es ist, was es bemerkbar hat, was der Nutzen daraus ist, bringst einen Beweis und stellst eine Frage. Willst du es haben? Ja, und das ist so. Und wenn du ein Produkt pitcht, fängst du eben als Hilfsfrage immer an zu überlegen, warum gibt es dieses Produkt?
Mhm. Ja, also vom Kunden her denken, warum gibt es dieses Produkt für den Kunden? Was ist die Relevanz? Was löst es vielleicht auch für Herausforderungen, für Probleme für die Kundinnen und Kunden? Hast du da mal ein Beispiel, dass es noch greifbarer wird für die Leute, so ein Vierklang, wie sowas klingen kann nachher?
Ja, wenn du dich jetzt für Sales-Trainings interessierst oder du bist ein Anbieter und ich mit dir sprechen würde, ja, jeder Vertriebsleiter, der hier zuhört, kennt das. Ne? Also wenn wir dann sprechen über Trainings. Ja, also die Leute sind wahnsinnig gut geschult, kennen total viel. Die Frage ist, können sie es in Ergebnisse umwandeln? Das ist lustig, die es wiedersehen, die sehen, der Kim nickt schon ganz fleißig mit. Das ist so eine gemeinsame Wirklichkeit, das kennt jeder. Man investiert wahnsinnig viel in Weiterbildung. Ja. Die Frage ist, kann es nachher abgerufen werden? Also welchen Transmissionsriemen haben wir denn, um vom Kennen ins Können zu kommen? Mhm. Ja, das heißt, was ist die Folge davon? Es werden immer mehr Trainingsmaßnahmen gemacht, gleichzeitig werden die Ergebnisse auch nicht besser. Schlussendlich wird dann in Frage gestellt, bringen diese ganzen Maßnahmen überhaupt was? Kriegen wir überhaupt noch diese Budgets? Mhm. Ja. Das heißt, perfekt wäre es ja, wenn wir eine Maßnahme hätten, wo wir genau verfolgen könnten, evaluieren könnten, was hat die gebracht, ganz konkret, im Hinblick möglicherweise auf Umsatz, Fluktuation im Vertriebsteam und noch andere KPIs. Wenn Sie das so hören, wie klingt es denn für Sie? Mhm. Ja, dann habe ich mal eine Frage gestellt und dann sagt er, ja, das ist cool. Dann sage ich, okay, weil genau hier setzt unsere Lösung an. Und dann sage ich, bei unseren Lösungen funktioniert es halt. Und dann zähle ich halt die Punkte auf, wie es gelöst wird. Und dann stelle ich eine Frage, ja, wenn Sie das jetzt so hören, wie spannend ist das für Sie? Wann würden Sie es gern starten? Whatever. So würdest du es aufbauen an der Stelle. Ja.
Vielen Dank. Also das ist so auch mal ein Beispiel, wie das dann nachher auch klingen kann in einem Verkaufsgespräch.
Ja, da gibt es ja auch viele andere Beispiele. Du kannst ja auch irgendeinen Rostlöser verkaufen für irgendwas und dann sagen, ja, da muss die Leute halt da abholen, ja, vielleicht kennen sie das, ne? Es gibt manche Schrauben, die sind schon so festgerostet, dass man fast nicht mehr erkennt, dass es eine Schraube ist. Ja, und dann versuchen die Mitarbeiter das zu lösen. Und wie oft ist schon passiert, das Ding bricht ab. Oder man rutscht ab und es wird zum Beispiel im Kfz-Bereich das Blech beschädigt vom Fahrzeug. Und dann wird so ein kleiner Wechsel plötzlich eine sehr teure Nummer, weil sie ja auch noch den Schaden beim Kunden ausbessern müssen. Wenn sie das so hören, erkennen sie es in irgendeiner Form wieder. Und dann heißt, oh ja, schon mal passiert. Dann sage ich, ja, perfekt wäre ja, wenn man das ganz einfach machen könnte, nicht so viel Zeit dafür braucht, nicht so viel Kraft und eben Verletzungen und irgendwelche Schäden vermeiden könnte. Genau hierfür haben wir XY entwickelt, funktioniert wie folgt. Wenn Sie das so hören, wollen Sie es mal ausprobieren. Und da habe ich auch so einen Pitch aufgebaut.
Ja, mega. Also schon mal dieser Gedanke überhaupt nicht anzufangen mit uns selber, warum wir so toll sind und was wir schon alles gemacht haben, sondern vom Kunden her denken, was für Herausforderungen hast du, was erlebt der in seiner Welt. Weil alleine dieses Beispiel jetzt mit dem Rostlöser, was du gerade gemacht hast, wenn ich da einfach so ein paar Beispiele bringe, dann passiert ja auch unbewusst beim Kunden schon, aha, der versteht mich ja in irgendeiner Form, weil genau diese Themen erlebe ich ja in meinem Alltag und haben mich vielleicht auch schon viel Geld und Nerven gekostet, je nachdem.
Und das ist ja auch so. Also, weißt du, wenn die Menschen merken, das ist jemand, der redet nicht zum ersten Mal drüber, der kennt meine Branche, der kennt mich, der versteht mich und dann die Lösung so pitcht, dass ich es adaptieren kann auf mich und mir nicht ganz viele Gedanken machen muss. Weil ich habe das immer wieder, hier rufen ja auch Leute an und wollen mir Dienstleistungen verkaufen. Und ganz ehrlich, manchmal verstehe ich in den ersten paar Minuten gar nicht, um was es geht. Jetzt bin ich sehr Menschen zugewandt und vor allem mag ich Menschen, die was verkaufen wollen. Und dann treffe ich mich halt manchmal mit denen und sage, komm, lass uns mal zusammensitzen, ich höre mir das mal an. Und dann sage ich, ah, es geht also um das. Und dann versuche ich es halt für mich in einen Satz zusammenzufassen. Dann höre ich ganz oft, ah, der Satz ist cool, darf ich den verwenden? Weil ich muss mir ja den Nutzen irgendwie auch selber schmackhaft machen. Und ich meine, mal ganz ehrlich, welcher potenzielle Kunde macht denn das? Diese Arbeit einem so viel leichter machen.
Ja, also wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt, damit zu starten und nicht mit uns selber. Gibt es denn noch weitere, ich sag mal, Fehler oder Dinge, die wir am besten vermeiden in diesem Bereich, um eben nicht das Gefühl von dem, also nicht das Gefühl zu entwickeln, dass es nur um uns geht, sondern es soll ja um den Kunden gehen?
Ja, wenn das Wörtchen ich zu oft hintereinander kommt, dann ist es immer so ein Indiz dafür, dass ich zu viel von mir rede. Ich spreche dann gerne von wir, wollen wir uns das mal anschauen oder wir prüfen das gemeinsam anstelle von ich zeige Ihnen das mal. Das ist so eine sprachliche Geschichte. Ich spiele dir den Ball mal zurück, Kim. Was würdest du denn sagen, könnte so ein Fehler hier sein an der Stelle?
Also was ich oft erlebe, jetzt auch in den Trainings und Workshops, ist neben dem, was du ja schon gesagt hast, dass oft viel zu schnell in diese Phase gegangen wird. Also es werden zu wenig Fragen vorher gestellt, um überhaupt zu finden, was von den Möglichkeiten, die wir haben, sind überhaupt die richtigen. Sondern es wird direkt gepitcht in der Hoffnung, es wird schon irgendwie passen. Also zu schnell in den Pitch zu gehen, bevor überhaupt mal die Relevanz klar ist oder überhaupt die Bedürfnisse klar sind. Ja, und sonst, ich überlege gerade, ja, ich glaube, das sind so die, also aus meiner Erfahrung so die Hauptpunkte, die da oft kommen.
Da kann ich noch einen ergänzen, weil irgendwann mal geht's ja auch um Kohle. Mhm. Also jeder möchte wissen, was darf ich investieren? Mhm. Also nicht jeder fragt, was darf ich investieren? Das ist ja schon richtig nette Frage, sondern da kommt so, was kostet es? Was kostet mich das? Ja, und dann ist es einfach wichtig, auch einen Preis zu nennen. Und leider machen manche, die nennen den Preis und sagen dann nicht viel dazu. Also sie nennen den Preis und schweigen, gucken dann das Gegenüber bedeutungsschwanger an. Und Stille erzeugt immer Druck. Und dann werden die Leute, die fragen dann, ja, was kann man denn da noch machen? Ui, das ist teuer. Und darum auch eine gute Preisnennungsmethode zu haben. Ja, und die Sachen, weißt du, die sind ja schon so alt und gleichzeitig so gut. Ne? Eine Sandwich-Methode. Ich nenne Nutzen, die Investition, Zusatznutzen und stelle eine Frage. Und das ist so trivial und ich finde es so schade, dass es so schlecht manchmal gemacht wird. Es wird einfach der Preis im Raum stehen gelassen. Da steht es, ja, da investieren Sie 10.000 Euro, Stille. Und ich meine, wenn nur der Preis dasteht, über was soll ich denn reden außer dem Preis? Mhm. Ja, und darum finde ich es wichtig, dass wir uns immer genau überlegen, wie bauen wir denn so die Dramaturgie auf, stellen wir eine Frage, wir sollten die Lösung immer präsentieren. Und ich finde es schön, wenn man wörtliche Rede verwendet beim Pitchen.
Wie meinst du das?
Naja, im Zielbild. Wenn jemand sagt, ja, das muss halt endlich mal was bringen. Mhm. Dann sage ich, ja, okay. Das heißt also, unsere Lösungen sind darauf konzipiert, um sie da zu zitieren, dass es halt endlich mal was bringt. Wie machen wir das? Da. Und dann kannst du einfach die Punkte von deinem Gegenüber aufnehmen, um zu zeigen, ich verwende seine eigenen Worte. Es gibt eine Ausnahme, bei der ich das nicht mache. Das ist, wenn jemand eine sehr, sehr viele Schimpfworte verwendet oder Fäkalsprache. Das verwende ich dann nicht so gerne, weil sowas primet einen auch. Und das kennst du, wenn du mit einem Kumpel einen Abend verbringst, der das vielleicht mal gerne sagt, sowas, am nächsten Tag hörst du dieses mindestens plötzlich auch einmal sagen. Ich glaube, Kinder sind da auch ein sehr guter Spiegel, die verraten das. Weil irgendwann kommt irgendein Wort, wo du denkst, wo kommt denn das her? Oh, wahrscheinlich von mir selber. Hat mir jetzt letztens ein Papi erzählt, er hat gesagt, ja, sein Sohnemann ist da ein guter Spiegel, dass er auf gewählte Sprache achtet. Weil wenn ihm das einmal passiert, dann kann er sicher sein, beim Abendessen spätestens kommt das Wort nochmal.
Ja. Jetzt gibt es ja noch das Thema, wenn es ein bisschen komplexere Angebote sind, Möglichkeiten sind. Was gibt es denn da noch jetzt für Tipps von dir? Wie mache ich sowas leicht verständlich und auch greifbar für meinen Kundin oder meinen Kunden, wenn es nicht ganz, jetzt mal ganz trivial oder offensichtlich ist von der Produkt- oder Dienstleistung?
Ja, puh, kommt natürlich jetzt ein bisschen drauf an. Ne? Manche brauchen einfach auch ein formales Angebot, in dem man es zusammenschreibt. Ich würde in ein Angebot immer reinschreiben, was ich verstanden habe, also was das Zielbild ist oder die Situation, welche Maßnahmen wir machen und dann, na, also auch was das Ziel der Übung ist und dann auch relativ schnell ein Preis. Also ein Angebot sollte kein Abenteuerroman sein. Also so nach dem Spannungsbogen, Preis kommt ganz zum Schluss. Sondern die Investition, also schon allein bevor ich ein Angebot schreibe, müsste ich mal über den Investitionsrahmen gesprochen haben. Zumindest mal grob über den Daumen, also in unserer Branche, dass mal die Tagessätze klar sind, die Konzeptionsinvestition, dass die klar ist. Weil sonst ist es so eine Überraschung und die denken, oh Gott, ich habe mir ein Drittel davon vorgestellt. Und dann ist es immer schwierig. Ich glaube, sowas frühzeitig anzusprechen ist schon mal wichtig, also die Vorbereitung. Und was ich auch ganz gut, der Aufbau hier immer wieder das Gleiche. Ne? Also gemeinsame Wirklichkeit, was haben wir verstanden, über was haben wir geredet? Was könnte da möglicherweise die Konsequenz sein? Vielleicht gibt es auch vom Business Case eine Konsequenz, die man mal auch in Zahlen ausdrücken kann. Dann, wie ist das Zielbild? Und dann schlage ich die Lösung vor. Das sind Maßnahmen und auch gerne mit dem Preis. Die Angebote müssen manchmal nicht in epischer Breite oder Tiefe sein. Es gibt ja Menschen, die schreiben Angebote sehr, sehr dezidiert mit Maßnahmen, was genau gemacht wird. Ich hatte das auf meiner Homepage tatsächlich früher auch drauf. Mittlerweile schreibe ich da nur noch Ziele drauf. Weil ich eins gemerkt habe, dem Kunden ist egal, mit welcher Methode ich das erreiche.
Ja.
Also es ist ihm meistens wirklich Schnuppe. Ich habe da, was ich da alles für ein Pieper-Pops, was für alle Ausbildungen ich habe und wie großartig und bei wem. Es interessiert halt leider niemand.
Ja.
Die interessieren sich einfach nicht. Also in erster Linie, ich meine, das ist jetzt sehr hart formuliert, in erster Linie interessieren sich Kunden für sich und ihre Ziele. Die interessieren sich dafür, Unsicherheit oder auch Komplexität für sich selber zu reduzieren oder haben Interesse daran, ihre eigene Karriere voranzutreiben, indem sie mit dir zusammenarbeiten.
Ja.
Natürlich gibt es irgendwann zwischenmenschliche Beziehungen, wo die sich auch für dich interessieren. Am Anfang interessieren die sich nur für eine Sache. Was bringt mir das? Wie komme ich damit voran? Und ich glaube, das sollte in einem Angebot klar sein. Und ein rudimentärer Fehler, der bei Angeboten gemacht hat, also A, ich habe nicht mit der Entscheidungsperson gesprochen.
Mhm.
Das ist schon immer mal schwierig. Ich weiß, in der idealen Welt spreche ich immer mit den Entscheiderinnen und Entscheidern.
Mhm.
In der realen Welt klappt das nicht immer. Und dann wird ein Fehler gemacht. Dann frage ich dich, wenn du jetzt nicht mein Entscheider bist, sondern du bist ein Mitarbeiter aus dem Team, dann frage ich, was dir wichtig ist. Die Herausforderung ist, du gehst ja nachher mit dem Angebot zu einer anderen Person, die ich nie kennengelernt habe. Wenn ich jetzt weiß, dass du diese Person schon sehr lange kennst, dann würde ich immer dich fragen. Sagen Sie mal, Herr Nestle, als Ihre Chefin das letzte Mal Ja gesagt hat, was war ihr da besonders wichtig? Und dann werde ich diese Punkte ins Angebot reinschreiben. Weil ich weiß ja manchmal, wie das läuft. Ja, wir haben da ein Projekt. Ja, schicken Sie mal, leiten Sie mal das Angebot weiter. Vielleicht hast du eine Chance, mit mir darüber zu reden, vielleicht aber auch nicht. Und dann sollte ich zumindest die Chance haben, in dem Dokument, was da drinnen steht, mich selber wieder zu erkennen und nicht dich.
Hm.
Wenn ich derjenige bin, der entscheidet. Und ich glaube, das ist nicht die perfekteste Lösung. Besser wäre, du hättest eine Chance, da zu sprechen. Gleichzeitig geht das nicht immer. Und darum ist es so ein Kardinalsfehler, der hier ganz häufig gemacht wird. Es wird nicht die Ebene drüber ergründet, sondern es wird immer für die Ebene aufgeschrieben, die da ist. Also ich müsste dich mehr oder weniger als Verbündeten gewinnen für ein Angebot. Dass du mir nachher sagst, dass wir so einen Schulterschluss machen und wir beide gemeinsam ein Angebot bauen, wo du ein Ja kriegst, weil du hast ein Interesse dran, dass wir das machen. Das kann aber ein ganz anderes Interesse sein, wie das Interesse deiner Chefin. Vielleicht hat die ein ganz anderes Interesse dahinter.
Ja.
Das heißt, damit du dich dafür einsetzt, muss ich dein Interesse verstehen. Und damit sich nachher deine Chefin dafür einsetzt, muss ich über dich, in der Hoffnung, dass du sie gut kennst, ihr Interesse ergründen.
Wie mache ich denn das am besten, wenn ich jetzt, wie kriege ich, also gibt es eine gute Fragestellung oder wie kriege ich das Interesse raus, wenn ich nicht direkt mit dem Entscheider sprechen kann?
Ja, eben das, was ich vorher schon gesagt habe. Ne? Das letzte Mal, als Ihr Geschäftsführer, Ihre Geschäftsführerin sich für sowas entschieden hat, was war denn da besonders wichtig? Aus welchen Gründen haben Sie schon mal was abgelehnt? Aber ich frage natürlich erstmal so, weil du sagst dann irgendwann mal sowas wie, ja, also ich kann es ja nicht alleine entscheiden oder ich müsste das jetzt da und da präsentieren. Dann sage ich, okay, mal angenommen, Sie könnten es alleine entscheiden. Ja? Was finden Sie gut dran? Was weniger? Wo haben Sie noch ein Fragezeichen? Weil diese mal angenommen Frage ist natürlich sehr, sehr hypothetisch. Und es ist hypothetisch immer leicht gesprochen. Die Frage ist, würdest du es, wenn du verantwortlich bist, eben auch machen? Und darum frage ich auch relativ schnell, woran könnte es denn aus Ihrer Sicht scheitern? Was müsste denn erfüllt werden? Da gibt es eine ganz gute Technik, haben wir auch schon eingesetzt, wenn ein paar Menschen da drin sitzen. Ich lasse die dann gerne auf Karten schreiben, auf so Metaplankarten, so auf grüne Kärtchen, nach dem, was ich alles hier gesehen und gesehen habe, was spricht denn dafür, das gemeinsam zu machen? Und auf rote Karten lasse ich dann schreiben, was ist so der Dealstopper, also was spricht dagegen aus Ihrer Sicht, was könnte schwierig werden? Und dann schaue ich mir das immer an und dann ist eine Sache, was man machen kann, ist dann zu sagen, okay, jetzt nehmen wir mal nochmal die roten Karten kurz zur Hand, weil wir haben hier lauter interne Experten sitzen. Jetzt mal immer vorausgesetzt, die Punkte, also das reflektiere ich davor kurz, auf den grünen Karten, dann frage ich immer, sind die das wert, mal hier ins Rennen zu gehen? Und wenn es dann Ja heißt, dann sage ich, okay, jetzt habe ich hier lauter interne Experten sitzen. Schreiben Sie mal auf die Rückseite von den roten Karten, was Ihre Idee ist, wie man das lösen könnte. Mhm. Weil Dienstleister leiden ja auch manchmal an so einer Art Hybris, so nach dem Motto, ja, das kriege ich schon hin. Aber ganz ehrlich, du kennst die internen Strukturen nicht so gut? Dann sprich doch mit den Leuten, die sie kennen und beherrschen.
Ja. Cool, starker Tipp nochmal hier zum Thema, wie kriege ich das dann auch raus, ne? Wenn ich nicht direkt mit dem Entscheider sprechen kann, was halt nicht immer möglich ist, gerade im B2B-Geschäft.
Kim, darf ich eine Sache erwähnen? Weil mein Verkäuferherz hat gerade Lust auf was.
Auf was?
Ja, auf Folgendes, weil wenn du jetzt hier so zuhörst und denkst, ja, okay, klingt ja doch irgendwie dann auch an manchen Stellen ganz einfach und gleichzeitig hätte ich da noch Fragen. Wir bieten ja immer wieder kostenfreie Webinare an. Zu diesem Thema. Das ist auch keine so eine Kaffeefahrt, wo wir dann dir 90 Minuten erzählen, welche Kurse du alle kaufen kannst bei uns. Also du kannst natürlich grundsätzlich immer alles kaufen bei uns, sondern wir trainieren tatsächlich 1,5 Stunden dieses Thema und du darfst auch dein Produkt mal vorstellen und pitchen. Wir helfen dir, deinen Pitch besser zu machen. Und das nächste Webinar findet jetzt dann demnächst statt, also findet regelmäßig statt. Ich hau jetzt extra hier kein Datum raus, weil wenn du diesen Podcast irgendwann mal hörst, ist es ja total nervig für dich. Sondern wenn du bei mir auf die Instagram-Seite Tarik_Abulela gehst, da ist oben im Profil, in der Bio, da sind ein paar Links drinnen. Und da gibt's ein Webinar, Produkte und Dienstleistungen mit Sogwirkung präsentieren. Da klickst du drauf, dann kriegst du die aktuellen Informationen und automatisch zugeschickt über WhatsApp. Das funktioniert einwandfrei. Ich glaube, das ist noch so ein Hinweis, den muss ich hier einfach an der Stelle loswerden. Weil was ich nachvollziehen kann, man hört sich das so an, da hat man vielleicht gleich Lust drauf, irgendwie was zu buchen oder man sagt, ja, das muss ich mal testen oder ein bisschen näher erfahren, kann ich da mal Fragen stellen. Und ganz gebündelt geht es eben in den Webinaren. Da ist auch mal manchmal jemand von euch dabei, also der Kim jetzt selber, wenn ihr den mal kennenlernen wollt live, ne, dann kommt da dazu, mal der David, mal der Peter, manchmal alle drei. Ja, ich bin da irgendwie immer und geht es durch. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, da kommen Leute mit echt pfiffigen Ideen. Und es ist manchmal so schade, die haben noch nicht so den richtigen Drall gefunden, diese Idee einfach zu erklären. Die sind so sehr im Was. Und du bist ja mal im Hirn, was verkauft denn der jetzt? Ja, vielleicht auch eine Regel, Kunden können nur das kaufen, was sie auch verstehen, dass sie kaufen.
Ja, also nutzt die Chance gerne. Die Webinare finden immer wieder statt. Und manchmal ist es einfach auch gut, mal einen externen Blick drauf zu haben, weil es oft ja für die eigenen Produkte und Dienstleistungen, da sind wir oft so tief drin, dass für uns die Dinge nicht immer ganz so offensichtlich sind und da mal extern nochmal drauf zu schauen, was interessiert denn meinen Kunden, mit was fange ich da an? Ein ganz wichtiger Punkt, den du dir hier aus der Folge auf jeden Fall mitnehmen kannst. Und ich kann dazu, ich hatte vorher, ja, hatte ich ein Verkaufsgespräch und da ging es dann auch ganz viel um die Ziele natürlich, was wollen die erreichen und so weiter. Und dann habe ich am Schluss erst gegen Ende des Gesprächs gefragt, was Sie denn noch von mir wissen müssten, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Und das ist manchmal spannend. Die wollten, wie du es schon gesagt hast, die wollten gar nicht wissen, was für Ausbildung ich habe, wie viel Erfahrung oder sonst was, dass wir uns vielleicht denken, was denen wichtig wäre. Sondern das Einzige, was die dann noch interessiert hat, ob in der Branche da schon Erfahrung herrscht, wenn ja, welche. Und sonst wollten die vor allem über sich und ihre Ziele sprechen. Und das, nimm dir das mit, wenn du das schon von der Haltung und vom Vorgehen mitnimmst. Du wirst merken, deine Verkaufsgespräche laufen ganz anders. Und in diesem Sinne, Tarek, darfst du die Folge abschließen.
Ach Gott, das war jetzt so ein cooles Schlusswort, Kim. Da will ich gar nichts mehr zu sagen, außer, dass ich dir, der du jetzt zugehört hast, einen umsatzstarken Tag wünsche. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Kim. Dankeschön, wir sind raus.
Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniere diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.